Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Willkommen zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender. Ich gehöre zu den Menschen, die, wenn sie sich konzentrieren, die Zunge rausstrecken, habe ich gerade gemerkt.
Viel zu gut, ey. Komm nach hinten jetzt hier. Wie oft denn noch?
Ja, was denn?
Ja,
nee.
Was denn?
Nee.
Ja, was denn?
Ja.
Ja.
Ja. Du steigst ja, die Zunge nicht raus.
Ja.
Raf, was geht?
Was geht bei dir? Ja, ja, wir wissen, was beieinander geht, denn wir haben die komplette Woche wieder von morgens ja, früh bis spät
jetzt,
abends.
Jetzt aufhören, hier mal Interesse zu heucheln, sondern wirklich hier mal Tacheles.
Ja.
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 Ich würde direkt mit dem Artikel der Woche loslegen. Ich hatte nämlich die Ehre, war das gestern oder vorgestern, hatte ich zum ersten Mal nach langer Zeit auf jeden Fall mal wieder so eine richtige Tageszeitung in der Hand. Habe sie auch durchgelesen. Tutto completo. Klar, man hat mal eine Tageszeitung in der Hand, um einen bestimmten Artikel zu lesen. So den Rest holt man sich heutzutage im Internet oder woanders.
An die ganzen Dummen unter euch, die keine Zeitung lesen, damit ihr wisst, was eine Tageszeitung ist. Eine Tageszeitung kommt täglich, eine Wochenzeitung kommt wöchentlich. Was hast denn du gelesen für eine Tageszeitung?
Es war, oh.
Oh.
Jetzt überlege ich gerade, ob es eine Tageszeitung war. Es war eine, hab ich Tageszeitung gesagt? Ich meine natürlich Zeitung. Ja. Es war die Süddeutsche.
Ja.
Das ist ein Brett.
Ja.
Also da hast du richtig Arbeit. Das ist wie ein Busfahrer. Die haben auch mal so riesen Lenkräder. Das ist richtig Arbeit.
Kostet auch fast aber, so viel wie ein Holzbrett wahrscheinlich.
Ja, ich glaube 3,50 ja. kostet der Spaß, aber es hat sich echt gelohnt. Ja, ich kann dir 5 Artikel der Woche raushauen, weil es war echt großartig. Es lag aber auch daran, dass ich 2 Stunden lang nichts zu tun hatte und auf etwas warten musste. Und das fand ich schon, da standen schon krasse Sachen drin. Ein Artikel hat mich sehr geschockt, nämlich Zahlen dazu, wie krass der Rassismus gegen Asiaten durch Corona zugenommen hat. Abgespaced, da haben die eine Frau interviewt, die so einen asiatischen Supermarkt hat, so einen ganz normalen, wo ich auch hingehe, wenn ich mir Sushi hole oder Zubehör für Sushi, was die da erleben muss, weil die einfach Corona mit ihr verbinden, weil die denken, okay, du kommst aus dem asiatischen Raum, du bist an Corona schuld. So richtig eklig und rassistisch, und es war krass, das zu lesen.
Ja, ihr könnt
Ihr könnt das lassen. Ihr könnt damit aufhören.
Lassen, bitte. Ja. Aber ja, kann ich nachvollziehen, dass das ein Artikel der Woche für dich war.
Ja, und ich habe noch einen Artikel der Woche. Wir haben die 2 Artikel der Woche. Dass die katholische Kirche einfach Homosexuelle nicht heilig sprechen will, spricht aber schwule Hunde, also Hunde, heilig, Motorräder, Häuser, so ein Quatsch, aber mit Homosexuellen haben sie halt irgendwie so ihre Probleme. Da haben die tatsächlich einen Priester interviewt, der gesagt hat, nee, ich mache es aber weiterhin, ist mir scheißegal.
Ja.
Sowas fand ich halt noch stark.
Ja, wow. Mega. Das tut mir so leid für gläubige Christen, die selbst vielleicht homosexuell sind oder die Verwandte haben, Familienmitglieder, Freunde, da denke ich mir, boah, tut das weh, ey, tut das weh. Und das natürlich auch noch zu Zeiten oder in Zeiten, wo die Kirche per se noch ganz andere dreckige Geschichten mal für sich klären müsste. Und aber auch da müssen wir auch ganz klar sagen, es gibt halt einen Unterschied, ne, zwischen den Gemeinden und der Institution.
Absolut.
Das, finde ich, ist so ein bisschen die letzten 1-2 Wochen so irgendwie so ein bisschen so hinten übergefallen.
Ja,
und wenn ich an Dinge denke, die in den letzten Jahren passiert sind, also gerade die christlichen Gemeinden waren ja auch in Bezug auf die Flüchtlingswelle ganz, ganz wichtiger Ankerpunkt für so viele, ja, vor allem Syrer, mit denen ich halt so den Kontakt habe und so. Darf man nicht vergessen, ne? Oder verwechseln.
Nee. Also ich, vor allem vor diesem Hintergrund, was die alles heilig sprechen, fand ich es halt einfach krass so. Die Menschen, die lieben sich, die beiden. Also mach halt. So, wo ist dein Problem? Das hat mich schon ein bisschen geschockt auch.
Ja.
Insbesondere auch wegen unserer Folge mit Niklas, weil wir halt sehen, was. Er ist ein Mensch wie jeder andere auch. Also er ist besonders. Ja. Besonders in Form von jeder ist besonders. Er hat tolle Sachen gesagt und wir tun so, oder die Kirche oder die Menschen, die das da beschlossen haben, tun so, als wenn das irgendwie was Unnatürliches oder Krankes gibt. Dabei gibt es auch homosexuelle Tiere oder so. Also die Menschen können ja nichts dafür.
Also ich möchte der Shoutout an die katholische Kirche. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar andere Menschen, die man nicht heilig sprechen sollte, noch vor Homosexuellen. Ich will damit sagen, vielleicht ist in eurer Wertung gerade irgendwas durcheinander. Shoutout zu Ende. aber wenn wir schon beim Artikel der Woche sind, ich habe auch einen Artikel der Woche, der mich heute fast zu Tränen gerührt hat. Und es ist eigentlich kein Artikel, sondern eine Todesanzeige. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Höchstwahrscheinlich nicht. Es ist ein Nachruf. Und zwar ein Saadet Önal, das ist eine Frau. Mhm. Frau Önal, Gott hab sie selig, ist am 1. März verstorben. Sie war 81 Jahre alt. Mhm. Und in dieser Todesanzeige oder in diesem Nachruf steht Folgendes drin. Wir trauern um unsere ehemalige Mitarbeiterin Saadet Önal, die am 1. März im Alter von 81 Jahren verstorben ist. Während ihrer 30-jährigen Betriebszugehörigkeit war sie in unserem Unternehmen zuletzt als Mitarbeiterin in der Abteilung Zieherei tätig, bis sie im Jahre 2000 in den Ruhestand trat. In dieser Zeit haben wir sie als hilfsbereite und zuverlässige Mitarbeiterin kennengelernt, die bei Vorgesetzten und Kollegen gleichermaßen sehr geschätzt war. Frau Önal wird uns stets in guter Erinnerung bleiben. Den Angehörigen sprechen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus. Geschäftsführung, Belegschaft und Betriebsrat der Otto Fuchs, Dülken GmbH und Co. KG. Ich widme diese Folge der Otto Fuchs, Dülken GmbH und Co. KG, weil es mich so gerührt hat, dass diese Frau mit dem Namen Saadet Önal, jetzt, wo sie mit 81 gestorben ist, so geehrt wird. Und das, obwohl sie seit 21 Jahren in Rente ist. Ja. Das hat mich so, ich weiß nicht warum, aber diese Todesanzeige hat irgendwas mit mir gemacht. Weil ich mir dachte, ich hatte schon Arbeitgeber, die mich nicht bezahlt haben. Ich hatte schon Chefredakteure, die mich wie Dreck behandelt haben. Ich hatte schon Männer über mir stehen, die weder Anstand noch Rückgrat noch Prinzipien besaßen. Und diese Frau mit diesem Namen hat in dem Betrieb gearbeitet, übrigens in der Abteilung Zieherei. Also im Prinzip hat sie ein bisschen mehr als Arbeit am Band gemacht. Ja. Und dass diese Person mit diesem Job so geehrt wird, obwohl sie nicht mehr lebt, sondern seit 2 Jahrzehnten nicht mehr in dem Betrieb aktiv da ist. Wow, hat mir zu denken gegeben, auch darüber, wie ich, also jetzt sind wir in einer sehr, sehr komfortablen Situation, du und ich, Sascha, Gott sei Dank, aber ich will nichts darunter mehr. Also Otto Fuchs, gib mir einen Job an der Zieherei.
Ich finde, es ist doch einfach ein wichtiges Zeichen, so, weil wie oft werden Menschen, die wirklich scheiß Jobs haben, die wo du in die Schule gehst und deine Mama oder deine Lehrer sagen dir, ey, du musst Gas geben, damit du nicht das wirst. Und wie dann mit diesen Menschen auch noch umgegangen wird von anderen Menschen, mit die irgendwie eine Führungskraft innehaben, weiß ich nicht. Wie oft versuchen wir cool mit Pförtnern umzugehen, mit Menschen, die bei der Müllabfuhr arbeiten, mit Putzkräften oder so. Und die werden einfach zu oft irgendwie mit Füßen getreten.
Ja, wir sehen es ja jetzt. Wir sehen es ja an der aktuellen Situation schon. Deswegen, vielleicht ist das der Grund, dass mich diese Todesanzeige, das ist tatsächlich ein Spleen von mir, ich lese mir immer Todesanzeigen durch. Und die hat mich heute so umgehauen einfach. Ja. Und ich dachte mir, wow, auch weil, überleg mal, Sascha, wie viele unserer Freunde Eltern oder beziehungsweise Großeltern haben, die als Gastarbeiter hergekommen sind. Die haben diese Art von Job gemacht, weißt du? Und zu sehen, dass dieses Unternehmen, das die Otto Fuchs Dülken GmbH und Co. KG, ich will euren Namen immer wieder sagen, dass die das machen, hat, ich weiß nicht genau, was ihr verkauft, aber ich will es schick mal was für 1.000 Euro jetzt.
Take my money.
Take my money. Nee, das hat mich, fand ich toll. Vielen Dank.
Ich finde deinen Spleen toll, weil ich habe einen ähnlichen.
Wirklich?
Ja, ich war jetzt schon seit Corona, allein seit Corona.
Aber gibt's die Bildgirls noch oder was?
Nee, ich glaube, wir reden hier gerade über tote Menschen und du aus sowas raus.
Naja, Gott hab sie selig und ich wette, sie hatte ein zumindest insofern ein gutes Leben, dass sie sehr lange gelebt hat und in diesen Zeiten ja auch einen guten Arbeitgeber hatte.
Und sie hat auch bestimmt einen guten Job gemacht, weil sonst.
Absolut, das steht ja auch drin. Das hat die Welt jetzt erfahren, liebe Saadet Önal und Familie. Und es ist einfach toll. Ich freue mich für diese Frau, dass sie 81 wurde, einen tollen Arbeitgeber scheinbar hatte, einen Job hatte und auch noch Chefs hatte oder Kollegen, Kollegium, die so viele Jahre nach ihrer Rente das hier gemacht haben in der Rheinischen Post. Wow, vielen Dank.
Voll cool.
Ja, mega.
Nämlich mein Spleen ist es, wenn ich bei Beerdigungen bin, gucke ich mir immer die Jahreszahlen an. Mhm. Einmal rechne ich dann immer aus, wie lange die wohl gelebt haben und halte dann immer irgendwie kurz inne. Also es ist nicht so, dass ich stehen bleibe, ich halte dann immer kurz inne, wenn es wirklich ein sehr kurzes Leben war.
Ja.
Dann gibt es ja auch unterschiedliche Grabsteine, also bei den Christen sowieso schon mal, aber dann hast du ja auch manche muslimische Gräber oder dann siehst du, wenn jemand im Krieg gestorben ist oder als Soldat, ist da kein Jesuskreuz, sondern dieses Militärkreuz. Mhm. Zumindest, ich weiß nicht, ob es bei jedem Soldat so ist, aber ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Und ich versuche mich dann immer so ein bisschen in die Zeit hineinzuversetzen. Ich denke mir immer, was haben die wohl für Musik gehört? Wie sind die wohl einkaufen gegangen? Hatten die Autos? Und wenn ja, was für Autos? Das ist so richtig so ein Film, der mir so durch den Kopf geht, bis ich so den nächsten faszinierenden Grabstein sehe. Und dann ist es wieder ein anderer Minifilm. Es ist ganz, ganz abgespaced. Und es gibt beim, ich meine, der Nordfriedhof ist es, da gibt es ganz, 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 ganz krasse, da sind zum Beispiel die Düsseldorfer Prominenten. Riesengräber, zum Beispiel das Henkelgrab. Von hier vom Fabrikanten. Ich würde behaupten, geschätzt 15 Meter hoch das Teil, wie eine Kuppel, in die du reingehen kannst. Und er ist da drunter oder da drin irgendwie begraben, ganz abgespaced. Und wenn du dann heutige Gräber siehst, es wird halt nicht mehr so viel Wert darauf gelegt. Früher war ein Grab halt so ein Prestige-Ding, wo ich mich halt frage, das Geld wäre vielleicht woanders besser investiert gewesen, weil du bist ja nun mal tot. So. Also früher war das ein Riesending wohl und heute irgendwie nicht. Aber gut, wenn es dir Spaß macht, investier so viel in das Grab. Aber was für Riesendinger da sind. Ne? Also ganz, 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 ganz krass. Und ich finde es ganz faszinierend und spannend.
Wenn ich sterbe, das weiß ich jetzt schon, das ist auch schon alles abgeklärt. Shoutout an Mike, der uns ja auch schon besucht Mike, hat. Ja. Ich will unbedingt auch also in so einem Waldfriedhof begraben sein. Mhm. Und ich will das dann irgendwo so ein Bäumchen gepflanzt wird und weiß ich nicht, in 200 Jahren ist über mir oder da, wo ich dann mal gelegen habe, ein Bäumchen. Ich finde die Vorstellung so toll und so schön und ich freue mich richtig drauf. Ich kann es kaum erwarten.
So ein Früchtebaum.
Ja, voll schön.
Kannst du so Pflaumenkuchen oder so machen? Dann ist das quasi dein Pflaumenkuchen.
Das ist schon wieder, wie du es schaffst, ins Perverse abzudrücken. Ja, er fängt schon an mit den Fläumchen hier. Okay, ich habe eine neue Funktion entdeckt, die Gold wert ist. Die habe ich.
Ich dachte, du kommst schon wieder mit einer neuen Rubrik um die Ecke. Ich dachte, es ist schon wieder soweit.
Nee, wir sind mit Mythbusters, das hätte ich jetzt fast gesagt. Wir sind mit, auch nicht Ghostbusters, sondern mit Klischeebusters und mit Rough Questions und dem Artikel der Woche gut aufgestellt.
Und Prediction.
Können wir es einmal zusammen synchron sagen? Weil's,
die Prediction?
Ja, wir haben es lange nicht mehr gemacht.
Prediction.
Wow, ich weiß wieder, warum wir es so lange nicht mehr gemacht haben. Okay, vergessen wir das. Jedenfalls, großartige Funktion. Kennt ihr das, wenn ihr online Klamotten entdeckt und ihr, oder ein Foto und ihr denkt euch, wow, die sieht toll aus, wo hat sie das Kleid her oder die Bluse oder die Schuhe?
Ah, und Shazam für die Optik quasi.
Genau, ja. Shazam für die Optik. Ja. Und ne, man sieht aber auf dem Bild keine Marke oder sonst irgendwas. Dann tut ihr Folgendes. Macht von diesem Bild einen Screenshot. Dann geht ihr auf Google oder noch einfacher, ihr öffnet Google Lens und dann geht ihr auf dieses Symbol mit der Kamera, klickt drauf, wählt das Foto aus und Google spuckt euch sofort alle Artikel bzw. alle Seiten aus, wo es genau dieses Produkt gibt.
Krass.
Und ich dachte mir, oh mein Gott, das revolutioniert das Shopping so krass.
Ja.
Dann habe ich realisiert, dass das keine neue Funktion ist. Das gibt es scheinbar schon länger, habe ich nur noch nicht entdeckt. Und ja, was soll ich dir sagen? Ich habe heute Nachmittag 170 Euro bereits ausgegeben.
Alter. Wir haben auch direkt getestet. Also das gibt es nur als kommerzielle Version, weil wir haben uns schon gegenseitig abfotografiert. Also es gibt ja manchmal so Deepfake-Sachen zum Beispiel. Ja. Es kann ja sein, dass dein Gesicht irgendwo reingeschnitten wird oder von irgendwem anders. Das funktioniert nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass er alles ausspuckt.
Ja, wobei wir haben es nicht mit uns ausprobiert. Wir haben es mit einem Gesicht von jemand anderem ausprobiert.
Von einem Kollegen, genau.
Ja, weil ich wollte jetzt auch nicht die ganzen
Pornos sehen.
Den du mitgespielt hast, ja. Das ist das, was ich sagen wollte. Und mir
so ähnlich siehst du Mia Khalifa dann auch wieder nicht.
Ich sehe der Eulen überhaupt nicht ähnlich. Okay, ich finde, es ist Zeit für die Rough Questions, oder?
Ja, aber diesmal würde ich gerne anfangen.
Du willst Rough Questions?
Ich habe eine, die mir auf dem Herzen liegt.
Oh nee, ja, okay. Ja, aber stell sie, aber dann kommen die Original-Rough Questions.
Ja, okay. Copyright bei Raf Alhamdan. Ich habe es aber allerdings von einem Podcast geklaut, muss ich zugeben.
Ja, da musst du aber auch Credits geben.
Ja, aber ich weiß, dass du ihn. Oder ich fange einfach mal an und ich will dein Gesicht sehen. Ja. Es ist halt Mickey Beisenherz, Apokalypse und Filterkaffee. Ich muss sagen, er hat den NRW-Gesundheitsminister interviewt, Laumann. Und es war ein echt, echt gutes Interview, sowohl politisch als auch persönlich, wie auch immer. Aber er hat ihm die Frage gestellt, Herr Laumann, wann fühlen Sie sich am attraktivsten? Und diese Frage, ich weiß seine Antwort nicht mehr, weil die fand ich bei ihm jetzt gar nicht so spannend, aber ich fand die Frage an sich cool. Mhm. Oder er hat... Ah, doch, genau. Er hat gesagt, in seiner Schützenuniform. Genau.
So ein verlogener natürlich.
Doch, er hat gesagt, er hat erstmal so ein bisschen rumgedruckst und hat Micky nochmal so ein bisschen nachgehakt und hat er gesagt, ja, ich glaube dann in meiner Schützenuniform. Ich fand die Frage aber so cool, dass ich sagen muss, Raf, wann fühlst du dich am attraktivsten?
Nach dem Sex?
Nach dem Sex?
Ja.
Echt? Sind die Haare durcheinander und man ist so komplett verschmiert.
Ja, weißt du warum? Weil das hat nichts mit sexy zu tun, sondern mit sinnlich irgendwie. Mhm. Also so habe ich das immer empfunden. Ich habe mich schon sehr, sehr, sehr lange Zeit also nicht mehr so sexy gefühlt. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, weiß ich gar nicht. Ich kann dir eher sagen, wann ich mich total unattraktiv fühle.
Tell me.
Wenn ich extrem müde bin, wenn ich gerade irgendwie ziemlich laut war oder geschrien habe und so merke, so, boah, das hat mir gerade kurz im Hals weh getan.
Nach dem Sex?
oder wenn ich so krank bin oder also angekränkelt bin. Also wenn ich mich eklig fühle, sagen wir so extreme Müdigkeit oder wenn man krank ist oder so, das sind so Situationen, wo ich mich extrem unattraktiv fühle. Zwischendurch bin ich es sicherlich auch, aber ich bemerke es nicht.
Großartig.
Und du, Sascha?
Ich fühle mich tatsächlich am attraktivsten, wenn ich gerade mit dem Training durch bin. Weil du hast diesen Pumped-Effekt und du guckst in den Spiegel und sagst so, na Arni, was geht? Das heißt, ich habe mich auch schon sehr lange nicht mehr attraktiv gefühlt, weil Lockdown und und zu Hause trainiere ich nicht. Und selbst wenn die Gewichte sind, zu schwach und so, nee. Ich habe mich lange nicht mehr optisch
schön gefunden.
So im Lot gefühlt.
Ja, aber das kommt wirklich, das hat auch viel mit dem Lockdown zu tun. Und du wirst ja jetzt auch, ich habe so den Eindruck, so Flirten angesprochen werden, all diese Dinge haben sich total verändert seit Corona. Mhm. Einfach, also wortwörtlich aufgrund auch dieser Distanz.
Ja.
Und wir hatten ja zum Glück letzten Sommer dann doch noch einen Sommer, wo es so einige Zeit irgendwie halb normal war irgendwie. Ich glaube, diese Zeit haben wir alle gut ausgenutzt. Aber ich brauche jetzt noch dringend einen weiteren Sommer und ich brauche vor allem Bestätigung. Ja. Denn wenn wir ganz ehrlich sind und aufrichtig zu uns selbst, sind wir, egal wie toll wir sein möchten, in uns schlummern ja dann doch Dinge, die ganz normal sind. Ne? Eben, dass du dich attraktiv fühlen willst, dass du bestätigt werden willst, dass du angesprochen werden willst. Und vor einem Jahr hätte ich gesagt, ach nein, darauf lege ich keinen Wert. Ich hole mein Selbstbewusstsein aus anderen Dingen. Aber fuck it, ich brauche das für mein Selbstbewusstsein. Ist leider die Wahrheit, ist so.
Ich muss auch sagen, ich frage mich, wie krass wird die Umgewöhnungszeit sein zur Normalität? Also wir werden ja irgendwann, das ist Fakt, eine Normalität wieder haben. Diese Normalität wird vielleicht anders sein, als wir sie gewohnt sind. Aber wir werden ja wieder irgendwann normal rausgehen können und uns treffen können. Vielleicht wird es erstmal einen Übergang geben. Aber irgendwann wird es ja diese Zeit wieder geben. Weil sonst müsstest du ja alle Stadien abbauen, alle Clubs zumachen,
rückbauen.
Ich frage mich so, es gibt ja so schon Menschen, die Platzangst haben oder so in Menschenmengen Angst haben. Ich glaube, gefährliches Halbwissen, dass das irgendwie zugenommen hat und dass du dich zumindest umgewöhnen musst, auf so eine volle Tanzfläche zu gehen. Oder ich glaube, El Hotzo hat es bei Twitter gepostet. Wie eklig waren wir in der Cocktailbar. Wir haben einfach in so eine Schale Erdnüsse reingegriffen, wo schon jeder mit seinen Wichsgriffeln drin war. Es ist halt wirklich so. Damals ist halt keinen interessiert. Heute mache ich, wenn ich von Weitem sehe, da hustet jemand, sagt mein Unterbewusstsein, geh vielleicht auf die andere Straßenseite oder zieh die Maske an oder sowas. Traurig eigentlich, aber es ist so irgendwie unterbewusst in uns drin.
Ich habe heute Morgen noch niesen müssen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und dann, ne, also so Hatschi.
Ja.
Und dann so zwei, drei Kolleginnen, die mit drin waren, dann so Gesundheit. Und dann fiel mir auf, dass ein Gesundheit nicht normal war. Also es war nicht Gesundheit, sondern es war so Gesundheit? So fragend. Und dann sagte ich so zu ihr, warum hast du das so fragend gesagt? Und dann dachte ich mir, ja, man macht sich natürlich Gedanken um sowas. Ne? Und ich hoffe wirklich, dass wir dann, wobei ich das in unserer Branche kaum glauben kann, es war ja auch vollkommen normal für mich, krank arbeiten zu gehen. Das war Standard.
Ja.
Ich hätte es niemals gewagt, wegen sowas Lächerlichem wie einem Schnupfen nicht arbeiten zu gehen oder einer Erkältung oder sowas. Wobei wir ja auch da wiederum sagen müssen, eigentlich hatten wir Jobs, die genau, also wo du hättest genau das tun müssen, ne? Also gerade Sprecherjobs. Ey, wie oft ich mit einer Nase, die verstopft war, wirklich Nachrichten präsentiert habe.
Richtig nasal.
Richtig nasale Sprechstimme gehabt. Drauf.
Mach mal einmal. Das waren die Nachrichten.
Und so weit die Nachrichten. Ich kann es nicht ernst nehmen. Aber das Tolle ist, und das hilft beim Genesen, ist, dass du unheimlich viel Resonanz von Hörern kriegst. Ne? Also wie oft ich gelesen habe, ey, gute Besserung. Und so, auch Kollegen, die da Nachrichten gekriegt haben, wie eure Nachrichtensprecherin ist ja mal voll krank, die Arme, bla bla bla, bringt der doch mal einen Tee und so. Das hat schon ein bisschen die Seele gestreichelt.
Voll,
ja.
So, jetzt die echten Rough Questions. Ich entschuldige mich. Es tut mir leid, es passiert nie wieder.
So, Sascha, bist du bereit
für
die Wir brauchen noch ein gutes Geräusch für diese Rubrik, Sascha.
Ich fand ganz gut eigentlich.
Ja, echt? Okay, dann bleib jetzt dabei. Okay, es ist Zeit für die Rough Questions. Die erste Frage, Sascha, nenne mir die gruseligste X-Faktor-Folge.
Oh.
Die hat dich überrascht, diese Frage scheinbar.
Ja, weil ich es sofort weiß.
Ich auch.
Es ging um einen Scheintoten, der beerdigt wurde und rauskam.
Oh mein Gott.
Und jedes Mal, wenn ich an einem Friedhof vorbeifahre mit dem Auto im Dunkeln, du siehst ja immer diese roten Lichter und so, jedes Mal denke ich mir so, mein Gott, da könnte jemand rauskommen. Und er will nur leben und ich denke mir aber, ich verbinde es sofort mit Zombies so, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass er scheintot ist, ein bisschen höher ist, als dass das ein Zombie ist. Das ist ganz, ein ganz komischer Gedanke.
Die Geschichte war, wenn es dieselbe Folge ist, an die ich gerade denke, dürfte das eine Folge sein, die auf wahren Begebenheiten beruht.
Angeblich und ich, ja, über X-Faktor.
Aber da glaube ich das aus folgendem Grund. Diese Folge, war das die, wo dann die Frau irgendwann an den Sarg gegangen ist zu diesem Mann, der klopft dann so an den Sargdeckel.
Ja, ich kann mich an ein Klopfen erinnern.
Ja, weil diese Folge spielte sich 1800 so und so ab und früher hat man die Leute, auch das habe ich von X-Faktor gelernt, allerdings in einer anderen Folge, früher hat man Menschen beerdigt mit so ganz, ganz langen Flöten, damit, falls sie überhaupt gar nicht tot waren, sie eine Möglichkeit hatten, sich lautstark, also bemerkbar zu machen.
Was?
Denn ja, in total lustig, aber
und
ja.
Manchmal oben so eine Zigarette reingesteckt. So. Ich will ja gar nicht raus, ich will nur eine rauchen.
Sag mal, weißt du, was meine oder einer der gruseligsten Folgen?
Ich dachte, das wäre dieselbe, weil du gerade so geguckt hast.
Nee, ich kann mich an diese Folge erinnern. Ich war wirklich X-Faktor-süchtig
ich hatte
und ich habe es geliebt.
Damals.
Oh, ich fand das
und
aber
meine Mutter
hatte
ein schlechtes Gewissen, weil ich glaube, dadurch, dass es nachmittags kam, dachte sie, es wird schon nichts Schlimmes sein, meine ich.
Ich habe es am liebsten Sonntagmorgens geguckt.
Ja, eigentlich gar keine Uhrzeit für sowas. Nee. Ich hatte, also es ist jetzt nicht so, dass ich eine Störung oder ein Trauma oder so hatte, aber ich hatte wirklich ein paar Nächte wirklich Albträume davon.
Krass.
Ja.
Es gibt zwei Folgen, die ich, also es gibt gern, ich liebe X-Faktor, ich gucke es bis heute noch gerne, wenn ich es irgendwo erwische oder so. Manchmal habe ich auch das Bedürfnis, es einfach bei YouTube anzumachen. Deshalb bin ich krank? Vielleicht.
Sie glauben, das ist eine wahre Geschichte? Sie irren sich. Ihr Jonathan Frakes.
Ja, ihr Jonathan Frakes. ist ja auch egal. Jedenfalls gibt es aber zwei Folgen, die ich extrem gruselig finde, die ich auch immer, wenn ich sie geguckt habe, ich musste sie im Hellen zum Beispiel gucken. Mhm. Deswegen habe ich es gerne auch Sonntag früh morgens geguckt. Beide Folgen haben was mit Augen zu tun. Die eine Folge ist, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber da geht es um eine Babysitter, also um einen Jungen, der immer zu seinen Eltern rennt und sagt, ich sehe diese gruseligen roten Augen, diese Monster, die immer, weiß ich nicht, in seinem Zimmer oder so oder im Gang unterwegs sind. Ich habe so Angst. Und die Eltern denken sich, was ist denn der Junge und bla bla und so. Und dann ganz am Ende dieser Folge wird aufgelöst, der Junge hatte recht, weil wer hatte dann diese bösen roten Teufelsaugen? Seine Oma.
Echt?
Und so ging er.
Echt, ja. Oder Oma-Babysitterin, also auf jeden Fall diese ältere, wundersüße Frau, ja. Und das hat mich so schockiert, weil du denkst die ganze Folge über oder diese ganze Geschichte über, oh, dieser süße Junge, dieser weiß ich nicht, 6-jährige Junge und seine hübsche Mama und sein toller Daddy und diese Oma, die er hat. Und dann ist sie das Monster mit den roten Augen am Ende. Und, oh mein Gott. Und die andere Folge auch hat auch was mit Augen zu tun. Und zwar eine, die sich verliebt in diesen bösen Rebellen, der dann noch irgendwie das Haus ansteckt. Und er hat diese eisblauen Augen. Mhm. Und eines Nachts entdeckt eine Nachbarin, dass dieses Haus abgefackelt werden soll. Und sie dreht diese Person um und sieht, das ist die Tochter des Hauses sozusagen. Mhm. Aber sie hat auf einmal diese eisblauen Augen von ihrem Typen. Wow. Ja, aber es gibt noch 1000 andere tolle X-Factor-Stories. Es gibt auch eine mit so einem Raum, wo eine Frau ihre Mutter da reinlegt, die irgendwie krank ist. Sie geht zur Apotheke, holt ihr Medizin und dann ist ihre Mutter verschwunden und diesen Raum gibt es im Hotel nicht mehr und so. Oh mein Gott, ich liebe X-Factor.
Ich kann mich noch an eine erinnern, wo eine Frau Stimmen hört in der Küche und die wird fast schon verrückt deswegen. Und es stellt sich heraus, dass damals die Radiowellen einfach noch irgendwie nicht so hochfrequent waren oder sowas. Mhm. Und dass Töpfe das empfangen konnten. Und du kannst dann ganz leise die Radiostimmen hören. Und deswegen hat sie Stimmen gehört. Also es waren jetzt nicht irgendwie Geister, sondern es waren wirklich echte Stimmen, nur halt aus dem Radio. Also wir quasi.
Wow! Also ja. Chai und Rauch quasi. Wenn ihr jetzt gerade ein ganz krass gruseliges Erlebnis haben möchtet, dann stellt jetzt die Kopfhörer, euer Handy, eure Lautsprecher zwischen zwei Töpfe.
Ja, und klickt auf Folgen auf jeden Fall bei Spotify. Richtig. Nur dann erlebt ihr das.
So. I love it. Okay, ihr wisst ja, die Rough Questions solltet ihr selbst mitnehmen, für euch beantworten und mit euren Leuten diskutieren. Ich glaube, das ist eine Frage, auf die ganz viele Menschen auch coole Antworten haben werden. Auf die X-Faktor-Frage. Okay, bist du bereit für die zweite Rough Question?
Yes.
Warum sind Bäckerei-Fachverkäuferinnen immer genervt, wenn sie dir frische Brötchen schmieren sollen?
Dieselbe Frage hat mir meine Freundin auch schon mal gestellt. Das Kuriose ist, das habe ich noch nie erlebt. Hm. Ich weiß nicht, ob ich was anders mache als du oder sie. Und das Krasse ist, ich habe auch immer extra Wünsche. Also sie müssten gerade bei mir schlecht gelaunt sein, weil ich esse weder Butter noch Margarine, weil ich da als Kind mal wirklich irgendwie ein schlechtes Erlebnis hatte und Bauchschmerzen. Ich glaube, ich habe mich auch übergeben oder so.
Sascha hat ein Trauma durch seine Bauchschmerzen als 5-Jähriger.
Ja, nein, weiß ich nicht. Ich esse auf jeden Fall keine Butter und keine Margarine mehr, wie man an meinem Astralkörper sieht. Spaß. Nein, aber ich esse es nicht und dementsprechend müssen die mir fast immer was frisch machen, weil logischerweise fast alle Brötchen mit Butter und Margarine geschmiert sind. Mhm. Trotzdem habe ich diese Erfahrung nicht gemacht, deswegen kann ich dir diese Frage gar nicht beantworten.
Vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich kann es mir kaum vorstellen. Ich weiß nicht. Ich habe generell das Gefühl oder den Eindruck und ich möchte niemandem wehtun.
Auf die Bäckerschürze treten.
Richtig. Ich habe das Gefühl, generell sind Bäckerei-Fachverkäuferinnen nicht immer so. Also sie sind schon so manchmal sehr von oben herab. Andererseits denke ich mir, ich will gar nicht wissen, wie die teilweise von Leuten behandelt werden und wie mit denen gesprochen wird. Dann ist es vielleicht gar nicht mal so blöd, so eine gewisse Attitüde zu haben. Ich bin immer sehr bemüht, extrem freundlich zu sein, gerade Frauen gegenüber. Nicht nur so aus einer weiblichen Solidarität heraus, sondern weil ich irgendwie immer denke, ich will, dass diese Frau mich mag. Ich habe das viel krasser mit Frauen als mit Männern, komischerweise. Aber ja. Würde mich mal interessieren, vielleicht sehen das Leute da draußen ganz ähnlich oder vielleicht ganz anders.
Naja, ich würde es irgendwie versuchen, logisch anzugehen. Guck mal, du hast ja eben selbst gesagt, boah, wir sind hart abgefuckt, Frühschichtwoche und so. Ich glaube, Bäckereifachverkäuferinnen oder Bäckereifachverkäufer, die fangen ähnlich früh an wie wir. Und
ja,
ich
so
glaube,
später,
das,
aber, ja.
Ist schon, das kann schon abgefuckt sein.
Und vielleicht ist es auch so, dass du dir dann, ey, weißt du was, ganz im Ernst, ich würde mir auch denken, du Miststück, such dir doch eins von den 120 Brötchen aus, die hier stehen. So,
warum musst du dieses eine da haben, wo ich nicht drankomme?
Wirklich, dass ich auch nur machen muss. Ja? Oder denen wird einfach ihre eigene Unzulänglichkeit bewusst, weil ausgerechnet das Brötchen, das gewollt ist, einfach noch nicht vorbereitet ist.
Oder so. Ja, und ich finde, Bäckerei-Fachverkäuferinnen ähneln sich oder anders, die haben eine sehr große Schnittmenge. Die haben oft so eine Kesse-Kurzhaarfrisur, oft auch mit so einem Rotstich oder so eine freche Spange.
Ja, richtig.
Und die heißen oft so Gabi oder Inge.
Stimmt.
Aber ich ganz persönlich finde sie fast alle nett. Also ich hatte wirklich, soweit ich mich erinnern kann, noch nie ein schlechtes Erlebnis.
Ich glaube auch, dass Bäckerei-Fachverkäuferinnen überdurchschnittlich lange verheiratet bleiben.
Ja.
Aus irgendeinem Grund. Ja? Die haben stabile Ehen, ja. Die haben
stabile Brote.
Stabile Brote. ja, weißt du, kann ich mir richtig vorstellen. Ich weiß nicht, das, weißt du was? Wir haben in dieser Kategorie eine andere Kategorie genutzt, nämlich welche? Klischee-Bastards.
Oh ja, stimmt.
Boah, wow, das ist krass. Es ist, als hätten wir gerade so eine Inception-Situation, so den Traum im Traum. Okay, ich würde sagen, die dritte Rough Question.
Ganz kurz, cooler Folgenname. Der Traum im Traum.
Der Traum im Traum.
Ja, okay, nächste.
Okay. Ist deine kindliche Angst vor dem Telefonieren mit Fremden immer noch da?
Auf jeden Fall nein. Und ich weiß gar nicht, ob ich als Kind so eine kindliche Angst hatte vom Telefonieren. Oder ja, mit Fremden vielleicht, da magst du wahrscheinlich recht haben, aber ich hatte eigentlich nie ein Problem damit, weil ich ja auch überdurchschnittlich früh schon in einem Callcenter angefangen habe zu arbeiten. Huiuiui.
Ein bewegtes Leben.
Ich habe echt schon viele verschiedene Jobs
in meinem Und viel mit deiner Stimme aber, fällt mir gerade auf.
Oh, stimmt.
Es ist immer deine Stimme. Callcenter, dann hast du übers Telefon ja auch Dinge verkauft, dann bist du beim Rat, also dann hast du ja irgendwann ne, deine Ausbildung gemacht, studiert, all das, du bist dann
Ich habe im Supermarkt an der Kasse gearbeitet.
Ja, hast du so Durchsagen gemacht, so.
Das weiß ich gar nicht
oh
mehr.
Oh mein Gott, so. Das weiß ich Birgit an die vier.
Ich hab immer gesagt, Superman hier, Spider-Man wird vorne gebraucht. Nee, wenn, dann habe ich immer so, wir haben immer gerne Quatsch gemacht. Aber ich kann mich nicht daran, hast du denn manchmal Angst, mit Fremden zu telefonieren? Weil gerade bei dir habe ich eben nicht das Gefühl.
Nee, null.
Ja.
Ich fühle mich auch gerade am Telefon Menschen immer überlegen. Boah, das, ich zeige immer wieder, wie arrogant ich sein kann. Nicht immer so in real life habe ich nicht immer gleich das Gefühl, aber am Telefon schon.
Aber hattest du als Kind Angst
davor? Nicht Angst, es war eher so Scham. Also ich würde sagen, es war Scham. Und auch oft, weil ich ja schon als sehr junges Kind auch Anrufe getätigt habe, die du als Kind vielleicht nicht unbedingt machst, weil ich meine Eltern ja auch unterstützt habe. Ne? Das kennen ja auch ganz viele, dass gerade so wie Migrantenkids früh mit Dingen konfrontiert waren, wie wo auch immer du halt anrufen musst, ne? Oder bei einer Behörde oder irgendwas nicht verstehst. Oder dann kommt deine Mom oder sagt irgendwie, ey, ich verstehe diesen Brief nicht, verstehst du das irgendwie? Also ich war schon sehr früh damit konfrontiert, du darfst ja nicht vergessen, ich bin ja nach Deutschland gekommen mit meinen Eltern Ende der 90er, weiß ich nicht, 98, 97, glaube ich.
Ja.
Und da war ich ja schon 6 Jahre alt und dann ein paar Jährchen später hat das halt schon angefangen. Und das waren dann schon, ich habe schon früh gemerkt, dass Behördenanrufe nicht cool sind. Also die Erfahrung durfte ich sehr früh machen. Diese Angst vorm Telefonieren erkenne ich aber bis heute noch bei einigen meiner Freunden.
Ja, ich merke das auch bei manchen Arbeitskollegen.
Ja, das ist schon krass.
Oder bei
ne?
Praktikanten, wenn du denen dann so ein in Anführungszeichen einfachen Recherchejob gibst.
Ja.
Und die gucken dann immer, bevor die jemanden anrufen, die gucken dann so nach links und nach rechts und wer guckt gerade und so.
Und wir flirten am Telefon, wir streiten am Telefon, wir fordern am Telefon, wir entschuldigen uns am Telefon, alle hören zu und jedem ist es Jucke.
Bei uns in der Redaktion ist es mittlerweile so, aus irgendeinem Grund ist die Telefonnummer des Impfzentrums sehr ähnlich mit unserer. Deswegen rufen viele Menschen bei uns an, aber haben falschen, also die verwehren sich einfach. Und ich quatsch dann manchmal mit denen. Ja, ist doch nicht so schlimm. Ja. Wie läuft's denn so? Welche Impfung kriegen sie denn? AstraZeneca anscheinend ja nicht und so. Also man quatscht und labert so ein bisschen rum und so. Es sind ja vielleicht auch potenzielle Hörer.
Generell bin ich sehr stolz, auch auf die Kollegen und ja auch auf uns so, weil ich das schon oft bemerke, dass mit was für einer wirklich auch so einer aufrichtigen Liebe will ich fast schon sagen, mit so was für einem wirklich aufrichtigen Interesse wir auch ganz oft Telefongespräche führen, die für uns jetzt arbeitstechnisch gar nicht relevant sind, aber das ist auch toll, so ein Feedback zu kriegen, ne? Und dann, ja, das stimmt, aber ich glaube schon, dass viele Menschen sich schämen oder besorgt sind oder Angst haben, was Falsches zu machen.
Voll.
Ich hatte tatsächlich vor 1,5 Jahren eine ganz, ganz unangenehme Situation. Ich lebe in Neuss, ja, und ich muss sagen, ich habe ja letzte Folge schon erzählt, ich hatte ein tolles Telefonat mit einem Mann vom Ordnungsamt, der mir geholfen hat, weil ich ja von einem Anwohnerparkplatz abgeschleppt wurde, obwohl ich Anwohnerin bin. Aber ich hatte vor so 1,5 Jahren ungefähr ein ganz, ganz schlimmes Telefonat mit einer Frau vom Straßenverkehrsamt. Mhm. Die hatte ich angerufen, um irgendwas zu fragen. Irgendwas war nämlich mit meiner Autoversicherung und hatte, genau, nee, ich hatte ein Schreiben bekommen von der Kreisbehörde oder so, ist ja auch scheißegal. Jedenfalls musste ich dann einen Anruf tätigen. Ich weiß, ich bin mir ziemlich sicher, es war die das Straßenverkehrsamt. Die Frau hat mich angebullt am Telefon.
Echt?
Und das war, wo ich war so erstarrt, weil das habe ich wirklich noch nie zuvor erlebt, dass mich jemand anbrüllt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich reagiert habe, um ehrlich zu sein, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich total schockiert irgendwie davon war und dass ich mich wirklich, also das, weißt du, wenn so dein Stolz angekratzt wird?
Voll.
Und ich bin so ein Mensch, ich kann das gar nicht ertragen, wenn ich das Gefühl habe, jemand so kratzt an meinem Stolz, an meinem Ego. Mhm. Boah, das tut mir so weh und das kann ich ganz schwer tragen. Und da bin ich, glaube ich, sogar verstummt. Ich weiß es nicht mehr, vielleicht habe ich auch reagiert. Es hat mich so umgehauen, dass ich jetzt ja gar nicht mehr genau weiß, wie ich darauf reagiert habe. Krass.
Hast du am Telefon schon mal die Journalistenkarte gespielt?
Ich versuche das immer zu vermeiden, weil es ist auch so im privaten Umfeld.
Das meine ich ja.
Ah, okay.
Also bei mir gab es ein privates Problem. Ja. Mhm. Und es gab in meinen Augen, außer jetzt rechtliche Schritte einzuleiten, also ich erkläre kurz die Situation. Ich hatte eine alte E-Mail-Adresse, die lief über einen Provider, der von einem großen Telekommunikationsunternehmen aufgekauft wurde. Und du konntest dann nur als Vodafone-Kunde auf diese E-Mail-Adresse zugreifen. Oder du rufst eine sehr, sehr, sehr teure Telefonnummer an. Dachte ich, komm, versuchst du es einmal. Ich angerufen, keiner dran gegangen, musste aber trotzdem bezahlen, weil ich in dieser Warteschlange gelandet bin. Ne? Und da dachte ich mir so, nee, Mann. Und das war kein geringer Preis. Also es war schon in Euro-Preisen, nicht in Cent-Beträgen. Und dachte ich mir so, ey, das kann nicht sein. Und ich hatte auch direkt so im Kopf dieses, ich bin hier vielleicht gerade etwas auf der Spur, weil es gibt ja noch andere Leute mit so einer E-Mail-Adresse, die da dran wollen. Ich rufe deine Pressestelle an und sage, hier, mir ist das und das gerade aufgefallen, ich würde gerne an meine E-Mail-Adresse kommen. Es ist ja nicht so gut, dass ich rufe an, muss ich bezahlen und es geht keiner dran, es hilft mir keiner. Es wird aufgelegt, ich rufe nochmal an, muss bezahlen, es geht aber keiner dran und also mir wird nicht geholfen, aber ich bezahle trotzdem. Ja, nee, das kann ja nicht sein. Und auf einmal hatte ich eine normale Festnetznummer von jemandem, der mir weiterhelfen konnte.
Sehr gut.
Aber dann habe ich habe ihm natürlich gesagt, ich bin fast gewollt, darüber zu berichten. Ja, nee, das muss dann nicht sein. Wir werden das auf jeden Fall ändern. Da haben Sie recht, dass Sie da was entdeckt haben und so. Hier ist die Telefonnummer, rufen Sie da an, dann ist das geklärt. Und das wird jetzt auch künftig die Nummer sein für die Leute, die dasselbe Problem haben.
Ja.
Ja, da war ich ein bisschen, ich habe mich ein bisschen eklig gefühlt, war aber auch ein bisschen stolz.
Nee, ich kann das nachvollziehen. So diese Gelüste hat man dann auch einfach mal. Gut, in dem Fall, es ist jetzt auch nicht, es ist ja nicht gravierend oder so, ne? Ja. Aber ich würde jedem raten, sowas nicht zu tun. Erstens haben wir Journalisten keinen guten Ruf. Leute vertrauen uns oftmals nicht. Ja. Erstens. Zweitens fühlen sich Menschen, glaube ich, krass so überrollt von sowas.
Ja.
Und weiß ich nicht. Ich würde das nicht machen. Ich halte das nicht für klug.
Aber ich habe ja in der Pressestelle angerufen.
Also ja.
Aber ich habe, also wie gesagt, ich habe mich nicht so cool dabei gefühlt. Aber im Nachhinein, dadurch, dass ich bekommen habe, was ich von ihm wollte und es sich dann geändert hat, fand ich es dann wiederum nicht so schlimm.
Ich habe ja, es hilft manchmal, mit gewissen Dingen sich noch zurückzuhalten.
Ja, absolut.
Ich kann gar nicht richtig reden. Ich muss sagen, ich bin jetzt seit 3 Uhr in der Nacht wach, eben weil wir Frühschicht haben diese Woche. Und es fällt mir schwer, wenn ich so wirklich müde bin. Ich bin jetzt gerade sehr müde. Also ich fühle mich auch sehr unsexy.
Ich habe auch einen Kaffee zu wenig.
Ja, Mann. Ich habe einen Kaffee zu wenig. Ich habe definitiv einen Streit zu wenig gehabt.
Können wir gerne nachholen.
Wir können uns gar nicht richtig streiten, Alter. Haben wir uns jemals
ich finde, so ungeschminkt sieht so komisch aus.
Ja, dem würde ich zustimmen.
Boah, Mann! Nein, du siehst ganz normal aus. Wollte ich nur testen.
Weißt du, was richtig schlimm ist? Cenk, Shoutout an dich. Dann sage ich so zu ihm, wir hatten diese Woche eine Konferenz und er hat mich, also so eine Konferenzschalte, das erste Mal ungeschminkt gesehen.
Mhm.
Und dann habe ich ihm das schon so, nee, gar nicht wahr. Nee, wir waren unterwegs, genau. Und er hat mich ungeschminkt gesehen.
Ja.
Und dann habe ich ihm so gesagt, ey, Cenk, du siehst mich ja zum allerersten Mal ungeschminkt. Und er guckt mich an und sagt, und ich habe es ihm wirklich abgekauft.
Ja.
Es hat mich zuerst gefreut, aber dann hat es mich beleidigt, weil er guckte mich an und sagte mir, krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. So, fuck, ich gebe viel zu viel Geld aus für Make-up, das mich nicht verwandelt in etwas Schöneres. Oder, wow, ich bin ungeschminkt wirklich gut anzusehen. Aber bin ich nicht, das weiß ich, weil ich extrem dunkle Augenringe habe, wie du siehst.
Ja, mein Gott, ich habe hier auch so blau-braun drunter, aber durch die Brille fällt es nicht auf.
Und es sieht es aus, als hätte ich Schläge gekriegt. Was erzählst du mir hier? Ich denke darüber nach, mir Hyaluron. Da hier reinspritzen zu lassen, ja, damit das nicht mehr so furchtbar aussieht. Oh Gott,
dass ich nicht verarsche, dass sie nicht Hyaluron spritzen.
Hyaluron, heute im Angebot.
Ja.
4,99 statt 499.
Wie so diese richtig schlechten Fakes, so statt Nike, nein.
Und ich möchte einen Shoutout geben. Und das ist auch verbunden mit einer Frage. Eine ganz, ganz liebe Freundin schrieb mir heute, warte, ich muss das vorlesen, wenn ich das lustig fand. Sie schrieb mir, ich habe einfach mal von dir geträumt. Hast mich in einer Wohnung besucht, in der ich nicht wohne und ich wollte dich dann auch besuchen und du hast in einem Haus an einem Hügel neben einem Wasserfall gelebt. Und dann hat sie noch so ein bisschen weiter erzählt. Ja, und ich musste so darüber lachen und frage mich, träumst du von deinen Freunden oder wer taucht in deinen Träumen auf?
Alles und jeder. Also echt? Wirklich, ja, auch Leute, mit denen ich eigentlich gar nichts zu tun habe. Das ist schon abgespaced.
Hast du mal von mir geträumt?
Bestimmt, aber nicht bewusst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich genau weiß, was stattgefunden hat, weißt du? Ich bin auch so eine Art Träumer. Ich wache auf, kann mich dann noch ganz krass erinnern, springe unter die Dusche, komme aus der Dusche raus und weiß fast gar nichts mehr.
Ja.
Es ist schade eigentlich.
Ja.
Aber nee, nicht, dass ich wüsste.
Weißt du denn, kannst du dich denn an deinen letzten Traum erinnern? Oder an die letzte Person, an die du geträumt hast, oder also hast du...
Von der ich geträumt habe.
Genau, ich kann noch nicht reden, habe ich schon gesagt. Ich bin müde und unsexy.
Kann ich, ja.
Willst du über diesen Traum erzählen?
Nee.
Okay.
Hat nicht viel stattgefunden.
Ja, Sextraum.
Nein. Also es
auf
ist
so
eine,
vielen Ebenen war das gerade wirklich gut.
Es ist eine gute Freundin, die vor kurzem ein Kind bekommen hat, aber das Kuriose ist, hat weder das Kind noch die Schwangerschaft noch irgendwas stattgefunden. Ich weiß nur, dass ich irgendwie mit ihr spazieren war, mehr nicht. Mhm. Also gar nichts Besonderes. So.
Mich hat Traumdeutung schon immer interessiert. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir uns viel vorenthalten, dadurch, dass die Forschung da auch noch nicht so weit ist. Was mir aber schon mehrfach widerfahren ist, ist das sogenannte nicht sukzessive Träumen, sondern das luzide Träumen. Leider hatte ich noch keine Inception-Situation im klassischen Sinne, das würde ich mir wirklich wünschen. Aber was mir einmal passiert ist, und das konnte ich dann irgendwann auch wiederholen, ist mir im Traum zu sagen, Raf, du träumst nur.
Ach echt?
Ich konnte in meinem Traum mir bewusst machen, das ist gerade nicht real und ich träume nur. Krass. Und das war ein krasses Gefühl. Ich weiß, wie das ausgelöst war. Ich hatte einen der schlimmsten Träume, glaube ich, meines Jahres. Es war ein richtig, richtig, richtig heftiger Albtraum. Ja. Und ich habe es irgendwie geschafft, mir das in diesem Traum zu sagen, dass ich
aber
nur träume.
Aber was ist passiert?
Weißt du das noch? Komischerweise kann ich mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Also meine Träume sind auch voll unlogisch. Ja. Ich wundere mich in meinen Träumen auch nicht über komische Dinge.
Was ich richtig abgespaced finde, ist so, so in deinem Kopf ist klar, ich bin gerade zu Hause, aber es sieht ganz anders aus. So.
Und du hinterfragst das nicht.
Du könntest in so einer Neandertaler-Höhle sitzen, aber für deinen Kopf, nee, du bist zu Hause.
Ja.
So, hier ist kein Stuhl, hier ist keine Couch, hier ist kein Tisch, aber nee, du bist zu Hause.
Das ja, ganz und du komisch. Hinterfragst das im Traum auch nicht und so. Aber ich bin auch noch nie in meinem Traum gestorben oder so. Also so krasse Sachen passieren mir in meinen Träumen.
Ich glaube, man kann
nicht auch
im Traum nicht sterben, oder? Also du warst
dann auf.
Ich habe
das schon gehört irgendwie. Aber um ganz kurz das mit dem luziden Träumen zu Ende zu reden, also mir ist das einmal passiert und ich dachte, wow, unfassbar, das ist voll krass. Und ich wollte, da hat so die Reise begonnen, dass ich mich so mit dem Träumen an sich beschäftigt habe. Aber das nehme ich mir, weißt du was, ich nehme mir das für dieses Jahr vor, mich ein bisschen mehr mit meinen Träumen auseinanderzusetzen, weil ich erinnere mich an, also so richtig krasse Albträume habe ich jetzt nicht mehr so krass, muss ich sagen. Aber so Dinge, wo ich so Emotionen aufarbeite in meinen Träumen. Das habe ich schon. Oder ich begegne auch Menschen in Träumen, an die ich jahrelang nicht gedacht habe oder die ich jahrelang nicht sehe oder sowas. Ja. Und das wühlt dann vieles in mir auf. Ich nehme Träumen manchmal, wenn ich dann noch mich dran erinnern kann, nehme ich das teilweise wirklich auch so tagelang mit.
Krass. Ich finde es halt voll, voll strange, so als Kind oder als Jugendlicher konnte ich das steuern. Nicht immer, aber ich konnte steuern. Mittlerweile gar nicht mehr. Wenn ein Auto auf mich zurast, ich weiche nicht aus. Wenn ein Löwe auf mich zukommt, ich werde auf jeden Fall gefressen.
Wie findest du das Gefühl, von irgendwo runterzufallen?
Wenn ich aufgewacht bin, fand ich es geil.
Ja.
So, weil ich bin ja auch schon Bungee-Jumping und Fallschirmsprung, so habe ich schon gemacht. Aber in dem Moment ist es krass.
Ja.
Weil du bist mit dem Tod konfrontiert. Weil für dich ist das in dem Moment die Wirklichkeit.
Ja.
Es ist ja auch, weiß ich nicht, wenn du im Traum eine Frau anfasst und du aber vergeben bist, hast du ja trotzdem ein schlechtes Gewissen, wenn du aufwachst. Mhm. Obwohl das nie passiert ist. Und du kannst ja im Traum nichts dagegen tun. Also ich jetzt zumindest nicht mehr. Als Kind und als Jugendlicher ging das. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht war da meine Fantasie eine andere, keine Ahnung. Aber heute geht das nicht. Ich fasse ihr an die Brüste, ob ich will oder nicht.
Weißt du, was das allerbeste Gefühl dieser Welt ist? Boah, wir könnten gerade echt die Tränen kommen. Ich kann mich an einen Traum, nicht konkret an den Traum erinnern, aber die Situation, die ich danach durchlebt habe. Es gab einen Menschen in meinem Leben. Ich habe geträumt, er sei gestorben. Mhm. Und diese Erleichterung, als ich dann wach wurde und realisierte, es war ein Traum. Ey, das ist so ein krankes Gefühl, dass du weißt, diese Dankbarkeit, diese Wertschätzung, die du dort hast, dieses, boah, ich kann gar nicht fassen, dass das Gott sei Dank nur ein Traum war. Ja. Krass, es erinnert mich gerade jetzt, wo du das so gesagt hast, hat mich das so krass daran erinnert. Das hat mich, daran kann ich mich erinnern, dass mich das auch ein bisschen begleitet hat, aber ich weiß leider gar nicht mehr, wie dieser Traum war. Ja.
Hast du schon mal von jemandem aus deinem Umfeld geträumt, der tot ist?
Ja, ich habe sehr, sehr oft und sehr lange von meiner Mutter geträumt, nachdem sie gestorben ist. Hab das aber nie, also ich habe das weder als richtig negativ noch als richtig positiv empfunden.
Ich habe es immer genossen.
Ja, das ist schön, also aber jetzt ist
so, du sitzt mit denen an einem Tisch und quatschst so irgendwie. Das fand ich immer.
Ja, aber und das ist das, was ich so bemerkenswert finde. Eigentlich müssten wir uns ja total darüber freuen. Das müsste was Besonderes sein, in Menschen, die nicht mehr leben, denen aber dennoch in unserem Leben zu begegnen, nämlich in unseren Träumen. Ja. Aber ich kann nicht sagen, dass mich das krass bewegt hat auf die eine oder andere Seite. Weiß ich gar nicht, warum.
Krass.
Vielleicht, weil das zu dem Zeitpunkt auch einfach schon okay war und ein Teil irgendwie. Ne? Und ich muss dazu sagen, schau mal, ich habe jetzt schon öfter über meine verstorbene Mutter gesprochen und komischerweise, es gibt ja auch so Todesfälle, die den Menschen, der verstorben ist, gewissermaßen unsterblich machen.
Hast du ein Beispiel?
Ja, meine Mutter zum Beispiel. Schau mal, ich habe sie verloren, da war ich noch ein Kind. Deswegen wird mich das selbst bis an mein Lebensende begleiten, weil ich werde immer, schau mal, jeder verliert ja irgendwann seine Eltern. Ich habe es nur als kleines Kind erlebt. Und das ist nochmal was anderes. Meinst du das? Okay. Deswegen wird das immer ein Teil meiner Kindheit sein und auch ein Grund, weshalb ich in bestimmten Dingen sehr geprägt wurde auch. Ne? Also ich glaube, ich gehe auch anders. Ich werde zum Beispiel bald meine Mutter überlebt haben. Das ist auch ein Gedanke, der mir immer wieder kommt. Also ich werde älter sein, als sie jemals wurde. Ich werde irgendwann vielleicht hoffentlich mal Mutter sein und vielleicht auch wissen, wie sie sich gefühlt hat. Ne? Das sind halt so Dinge, die machen mich nicht traurig, aber auch nicht übermaßen glücklich. Oder die sind einfach da. Also es ist ein Teil von mir. Deswegen habe ich da vielleicht einfach nur einen zugegeben etwas zu lockeren Umgang damit, ich weiß es nicht genau. Aber das ist vielleicht so das Besondere, dass sie sich damit gewissermaßen sich für mich oder auch für meine Geschwister unsterblich gemacht hat. Voll. Ne? Und das ist eigentlich total krass und auch total schön.
Voll der schöne Gedanke.
Voll, ja. Aber das, ja, und ich glaube deswegen, also es hat mir nie wehgetan, das hat mich jetzt aber auch nicht irgendwie euphorisiert, von ihr zu träumen, muss ich sagen.
Weil mich hat es schon sehr euphorisiert. Und das letzte Mal
waren deine
meine Großeltern, ich glaube sogar beide gleichzeitig.
Ah, krass.
Wie gesagt, träume ich, ich komme aus der Dusche raus und ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ich meine beide gleichzeitig.
Glaubst du, wir werden irgendwann an den Punkt ankommen, an dem wir ganz bewusst eine Technologie entwickeln, die uns möglich macht, ganz bewusst durch unsere Träume zu gehen? Als sozusagen awake people? Sozusagen.
Also quasi eine Videokonsole im Kopf.
Ja, richtig.
Ich hoffe es, weil das fände ich richtig spannend. Aber ist ja wie so Virtual Reality, nur ohne Brille quasi.
Genau,
ne?
Virtual Reality.
Mega. Wie bei Avatar.
Und auf dich eingestellt, aber erkennst du die Gefahr darin?
Dass du für immer da bleibst.
Richtig.
Ja.
Dass wir nicht mehr unterscheiden zwischen der Realität und Dingen, die wir uns einbilden. Ja, ihr Jonathan Frakes.
Gutes Stichwort, aber ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, ich glaube halt, darin kannst du richtig verrückt werden.
Ja.
Hast du schon mal so eine Virtual Reality Brille auf?
Noch nie.
Es ist mega.
Echt?
Es macht voll Spaß, ja.
Wie hoch ist der Suchtfaktor?
Es war nicht meine, deswegen, also ich musste sie irgendwann wieder absetzen, aber
also hoch.
Es steht und fällt halt mit dem Spiel, ne? Ich habe halt vor allem so Cook-Spiele gespielt, wo du nicht viel machen kannst, wo du vor allem nur siehst. Einmal war ich in so einem Käfig und um mich herum Haie. Mhm. Das war schon krass. Aber so richtig gespielt.
Warte mal, kannst du mit sowas auch Pornos gucken?
Ja, ja. Die Antwort kam sehr schnell. Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht, nein. Habe ich gerade gesagt, noch nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Ich werde es nicht tun. Ich allerhöchstens, wenn der Arbeitgeber sagt, Sascha, recherchiere das mal. Habe ich noch nicht gemacht. Aber das geht wohl, glaube ich. Ja. Aber wo wir gerade bei Filmempfehlungen waren.
Ich fand das so toll ausgerechnet. Jetzt habe ich mal die Fresse gehalten und geguckt, wie du reagierst und dass du dann nochmal rauskommst. Mein Gott, komm, wir sind ja erwachsen. Wo ist das Problem? Ich würde wirklich aus Neugier unheimlich gerne mal wissen, wie das ist, diese Virtual Reality Brille aufzuziehen. Und ich würde, wenn ich die Wahl hätte, mir einen Traum erfüllen. Ich wollte schon immer in meinem Leben über die Golden Gate Bridge gehen.
Aber das kannst du auch in Realität.
Ja, schon, aber ich konnte ja die letzten Jahre nicht in die USA einreisen, weil Donald Trump mich für zu gefährlich hielt, als dass ich in sein Land kommen darf.
Donny!
Donny, du kleines.
Guck dir doch mal die Raaf an.
Ja, ey, wirklich. Aber kein Problem. Ich komme dich besuchen. Persönlich.
Auf dem Golfplatz.
Wir haben noch ein paar Dinge zu regeln und zu klären. Nee, aber jetzt. Ich darf immer noch nicht. Biden hat es ja noch nicht ganz einkassiert, aber ich hoffe bald. Wie dem auch sei, aber so über die Golden Gate Bridge würde ich gerne mal gehen.
Das
ja,
geht
aber
damit,
das
ich.
Ding ist, es geht nicht mit Virtual Reality. Das ist ich
nicht
muss
dasselbe.
Das, ja, ich muss schon. Ich
das
muss
die Gerüche.
Wollte ich gerade sagen, das Geräusch, der Geruch, dass ich runtergucke aufs Wasser und mir denke, Raff, springst du oder springst du nicht?
Aber Geräusche sind dabei, also hast auch Kopfhörer auf. Du bist wirklich, abgesehen mit deiner Nase und mit deinen, also du kannst halt nichts fühlen, bist du komplett dabei.
Sascha, wir sind am Arsch, wir müssen dringend aufhören, weil ich glaube, wir nehmen fast schon eine Stunde bald auf.
Ja, wir nehmen zu lange auf.
Und das wollte ich noch ganz kurz sagen.
Wir müssen aufhören und das wollte ich noch ganz kurz sagen.
Jemand, der unseren Podcast hört, ich glaube erst neuerdings, hat mir letzte Woche bei Instagram geschrieben, ob wir die Rough Questions auf unserer Insta-Seite mal posten können. Dem musste ich erstmal erklären, dass diese Insta-Seite einfach nicht existiert.
Wir haben eine Insta-Seite?
Naja, wir hatten ja eigentlich mal überlegt, eine Insta-Seite zu starten.
Nein, du hast überlegt, eine Insta-Seite zu starten.
Und du hast gesagt, nee, das ist zu viel Arbeit. Und als ich dann diesen Anmeldenamen geschrieben habe, habe ich gemerkt, boah, nee, das ist mir zu viel Arbeit. Und habe es einfach sein gelassen und gedacht, nein, auf gar keinen Fall, das ist voll der Mist und wir machen uns damit nur viel Arbeit, aber wir könnten auch sehr geile Dinge damit machen.
Voll.
Zum Beispiel die Rough Questions
posten. Ja, und irgendwann, wenn wir unsere ersten 5 Mitarbeiter haben, dann kümmern die sich darum.
Ey, vielleicht gibt es ja jemanden, der das ehrenamtlich jetzt schon für uns macht. Bitte meldet euch bei uns.
Freiwilliges soziales Jahr bei Chai und Rauch.
Ey, ist das legal?
Ich glaube, dann, also du musst schon einen gemeinnützigen Zweck damit erfüllen. Und wir müssten, glaube ich, irgendeine Art von Organisation sein.
Ja, Gewerbe anmelden kostet 17 Euro, glaube ich, bei der Stadt Neuss oder so.
Denn mit der Stadt hast du ja nicht so gute Erfahrungen.
Ey, also alle, die jetzt bald Schulabschluss brauchen und irgendwie noch ein Jahrespraktikum oder so vorzeigen wollen, meldet euch bei uns.
Tut es nicht.
Okay, das so, müssen wir rausschneiden.
Wir müssen jetzt raus.
Ja, das Sascha sagt bye.
Ciao.
Oh.